Herzlich willkommen zu New York, zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, ein roter Montag an der Wall Street. Wir sehen erneut starken Abgabedruck, auch wenn die Futures einen Teil der Kursverluste wettmachen konnten. Auf der historischen Skala erreichen wir Rekorde bei den Handelsvolumen. Die Volatilität hat ebenfalls Extreme erreicht. Das sind alles Zeichen, dass ein Boden so weit nicht mehr entfernt sein kann. Außerdem wächst der Widerstand gegen die Handelspolitik von Donald Trump. Der Senator Ted Cruz aus dem Bundesstaat Texas, ein Diehard-Republikaner, spricht sich nun auch aus gegen die harsche Zollpolitik. Bill Ackman, der Hedgefondsmanager, warnt vor einem nuklearen Wirtschaftswinter weltweit, sollten die reziproken Zölle nicht vertagt oder zumindest verschoben werden. Alles Zeichen von Panik. Vielleicht ein Zeichen, dass der Boden so weit nicht mehr entfernt ist. Der weltweite Ausverkauf der Kapitalmärkte setzt sich fort, mit der Wall Street erneut unter Abgabedruck. Auch wenn die Futures vor Handelsstart einen Teil der Kursverluste wettmachen konnten. Morgan Stanley mahnt, dass heute weitere Verluste von 7-8% denkbar seien. Ich möchte meinen Beitrag heute auf zwei Ebenen aufarbeiten. Zum einen über die Markttechnik. Wo stehen wir heute eigentlich? Und der zweite Faktor, das fundamentale Umfeld mit der Frage, wenn wir eine Rezession bekommen, wie tief wird sie sein, wie dauerhaft wird sie sein und wie könnte das Problem letztendlich Ruhe in die Kapitalmärkte bringen? Was könnte also die Kapitalmärkte stabilisieren? Fangen wir mal an mit der Markttechnik und der Stimmung. Die ist ausgesprochen negativ. Ich muss da ein bisschen schmunzeln. Der CNN-Angst- und Gier-Index liegt aktuell oder lag am Freitag bei 4, was ich in meiner Karriere an der Wall Street in 30 Jahren noch nie erlebt habe. Und eigentlich müssten wir bei mittlerweile negativ 20 liegen. So eingetrübt ist das Stimmungsbild bei uns hier an der Wall Street. Und wir sehen zunehmend warnende Worte von der Hedgefonds-Industrie. Stanley Druckenmiller, einer der ganz erfolgreichen hier in den USA, mehrfacher Milliardär, betont, dass er Zölle von über 10% nicht fördern würde. Er selbst ist gegen ein Zollniveau, das höher ausfällt, weil die Risiken für die Wirtschaft entsprechend deutlich zunehmen. Wir haben noch deutlichere Worte von Hedgefondsmanager Bill Ackman. Ackman spricht bei Implementierung der reziproken Zölle am 9. April von einem nuklearen Wirtschaftswinter für die meisten Länder in dieser Welt, inklusive übrigens auch für die Vereinigten Staaten. Das Rezessionsrisiko würde erheblich steigen. Er fordert die Trump-Administration auf, zumindest ein 90-Tages-Fenster einzuräumen, bis diese reziproken Zölle in Kraft treten. Er hat übrigens in der Vergangenheit, Bill Ackman, öfter mal solche Zitate abgegeben, vielleicht auch ein Kontraindikator. Hier sehen wir, als er von einer Destabilisierung der Bondmärkte gewarnt hat, war das der Tiefpunkt an der Wall Street bis hin zu der Covid-Pandemie, als er vor einem Einbruch warnte. Wir sehen also oftmals, dass Ackman hier ein Anti-Indikator war. Wie dem auch sei, hatte natürlich mit seiner Argumentation durchaus recht. Und was die Wall Street sehr nervös macht, sind die Aussagen aus dem Hause der Trump-Administration, die klar machen, dass kein Einlenken wirklich in sich zu stehen scheint. Wir haben so viele Länder, die mittlerweile Verhandlungsbereitschaft zeigen. Vietnam bietet sogar null Zölle an. Hier heißt es aber heute bei Peter Navarro in einem Interview bei CNBC, der Handelsvertreter betont, dass es nicht darum ginge, die Zölle auf Null zu setzen. Es seien die nicht basierenden Zölle, die das Problem darstellen. Ja, und das macht jede Verhandlung natürlich ausgesprochen schwer. Peter Navarro würde von Elon Musk am Freitag angegriffen, verbal natürlich. Musk betont, Navarro habe keine Ahnung, wie groß der Schaden sei, der dadurch angerichtet wird. Elon Musk war übrigens nicht der Einzige, der Peter Navarro kritisiert. Bill Ackman hatte Handelsminister Lutnick angegriffen. Auch hier heißt es oder hieß es, dass Lutnick von den Einbrüchen der Wall Street sogar profitiere. Lutnick kommt ja von einem großen Brokerhaus, ist selber Milliardär. Ackman hat dann diese Vorwürfe in weiteren Tweets wieder zurückgerudert. Aber man merkt, wie groß die Spannung hier in den Vereinigten Staaten mittlerweile ist und wie viel Widerstand auch aus den eigenen Reihen der Republikaner mittlerweile geleistet wird. Die Tatsache, dass sich Senator Ted Cruz vom Bundesstaat Texas nun auch mahnend äußert und betont, dass im Fall einer Rezession könnte bei den Midterm-Elections für die Republikaner ein Blutbad drohen. Auch das zeigt, es wird zurückgerudert im Bereich der Zölle. Und das ist nicht der einzige Senator McConnell, Mitch McConnell, sehr einflussreich in den USA. Auch er ist mittlerweile im Lager der scharfen Kritiker an diesen Zöllen. Ich bin sehr gespannt, wann der Kongress versuchen wird, die Zollmacht wieder zum Kongress rüber zu ziehen, also weg von Donald Trump. Das könnte letztendlich gesehen auch zu einer Beruhigung der Märkte mit beitragen. Ja, sind mittlerweile, wenn wir uns jetzt die Zahlen mal anschauen, inklusive Freitagabend, 11,1 Billionen Dollar an Börsenvermögen in Flammen aufgegangen seit der Amtseinführung von Donald Trump. Allein am Donnerstag und Freitag gingen 6,6 Billionen Dollar an Vermögen in Flammen auf. Vermögen natürlich die amerikanische Haushalte sehr, sehr stark belasten. Ackman betont entsprechend, dass die Zollpolitik dazu führen könnte, dass zum einen Unternehmensinvestitionen einfrieren und zum anderen Konsumenten massiv auf die Ausgabenbremse treten und die Wirtschaft so also in eine Rezession führen. Schauen wir uns mal die Markttechnik an. Sentiment, Stimmung also sehr ausgebombt, ausgesprochen negativ. Wir sehen Ähnliches auch hier. Der Zwei-Tages-Rückgang am Donnerstag und Freitag der vergangene Woche nimmt mittlerweile auch historisches Ausmaß an. Es gab seit 1950 nur wenige andere Fälle, in denen der S&P in so kurzer Zeit prozentual so viel verloren hatte. Im März 2020 oder im Umfeld der Finanzkrise 2008. Ansonsten muss man zurückgehen bis ins Jahr 1987. Der Crash damals mit einem Rückgang von am 20. Oktober von 16%, beziehungsweise ja, am 19. Oktober hatten wir Einbrüche in der Spitze von 24%. Das ist alles mittlerweile also ziemlich einmalig. Und die Deutsche Bank hat sich mal die Volatilität auch angeschaut. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber auch hier sehen wir, der VIX, die Schwankungsbreite an der Wall Street, ist mittlerweile auch bei deutlich über 50. Normalerweise Niveaus seit 1990, die man auch sehr selten sieht. Seit 1990 gab es nur 20 andere Fälle mit einer so hohen Volatilität. Wenn man das Ganze dann auf 1, 2, 3 und 5 Jahressicht sieht, tendierte der S&P 500 auf diesen Zeitachsen in 100% der Fälle nach, wie gesagt, einem Jahr oder bis zu 5 Jahren immer auf einem höheren Niveau. Ist normalerweise auch ein Anti-Indikator, ist ein Zeichen von ausgeprägtem Stress. Die Deutsche Bank hat sich mal angeschaut, was in solchen Stressphasen passiert und hat mal versucht hochzurechnen, wo darauf basierend dann letztendlich gesehen auch eine Bodenbildung für die Wall Street sein könnte. Jetzt wird es technisch ein bisschen komplizierter. In früheren Volatilitätsereignissen, also wenn die Volatilität um mehr als 1,5 Standardabweichung gestiegen ist, fiel die Aktienpositionierung deutlich unter ihre typischen Niveaus. Die Rede ist von dem Jahr 2022, die Zinsanhebungsängste der Fed, die Covid-Pandemie 2020, die Abwertung der chinesischen Währung im Jahr 2015 oder die europäische Schuldenkrise im Jahr 2011. Wenn man also ein ähnliches Szenario sehen würde, wir würden also eine Standardabweichung um 2 bekommen, dann müsste der S&P 500 darauf basieren, bis auf 4.750 Punkte sinken. Man muss sagen, da waren wir vorbörslich schon auf diesen Niveaus. Die sind also nahezu erreicht. Und nochmal, das Kernproblem ist wie unglaublich stur die Trump-Administration bleibt. Denn die Bank of America hatte das sehr schön zusammengefasst letzte Woche. Ich will das hier nochmals ganz schön zeigen. Da hatte die Bank of America betont, dass historisch betrachtet, ne, wenn wir jetzt zwischen 4.800 und 5.000 angekommen sind beim S&P, da sind wir angekommen, müsse man aggressiv kaufen, weil dann der Wendepunkt erreicht sei, unter anderem durch die Geldpolitik und eben auch durch die Politik von Donald Trump. Aber Pustekuchen, bisher sehen wir das eben noch nicht. Im Gegenteil, die Trump-Administration bleibt stur und Jerome Powell, Chef der Notenbank, hat letzte Woche klargemacht, wie soll er agieren, wenn die Inflationsrisiken durch die Zölle angefacht werden. Das ist ausgesprochen schwierig und stellt damit eben auch ein weiteres Risiko dar für die Kapitalmärkte. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zur Markttechnik. Volatilität sehr extrem, Stimmung sehr extrem, die Handelsvolumen extrem. Wir haben letzte Woche am Freitag 26,6 Milliarden Aktien gehandelt an der Wall Street. Ein absoluter neuer Rekord, wenn man sich mal den Nasdaq 100 ETF anschaut. Der Nasdaq von Invesco ist das größte Nasdaq 100 ETF an der Wall Street. Dann sehen wir hier Handelsvolumen, die es historisch betrachtet noch nie zuvor gegeben hat. Wir hatten allein am Freitag in den ersten beiden Handelsstunden 2,5 Milliarden Dollar an Aktienverkäufe durch Privatanleger, auch ein neuer Rekord. Und wir sehen, dass Hedgefonds stärker liquidieren. Im Übrigen auch aufgrund von Margin Calls, Wertpapierkredite, die quasi abgerufen werden oder bei denen Nachschusspflichten entstehen. Also auch hier sehr extreme Niveaus. Jetzt schauen wir uns mal vergangene Bärenmärkte an. Die Statistik hier ist von Barclays im Schnitt zwischen 1973 und heute dauern also in Rezessionsphasen sozusagen, Rezessionsbeginn bis Rezessionsende. Hier sehen wir das mal von Top des S&P bis zur Bodenbildung im Schnitt ein Kurseinbruch von 35%. Das sind also alle Rezessionen von 1973 bis aktuell. Wir haben im S&P 500 jetzt in der Spitze, als wir die Tiefs hatten heute Morgen bei etwa 4.750 um den Dreh, einen Rückgang von 22% von den Hochs. Das bringt natürlich auch mit zum Ausdruck, dass ein wesentlicher Teil des Schmerzes bereits angerichtet ist. Wenn man sich Aktien jetzt anschaut, wie stark sie im Schnitt verloren haben, wird hier zunehmend auch eine Rezession bereits eingepreist. Nochmal, das Kerndilemma ist die Unsicherheit der reziproken Zölle. Hier sehen wir nochmal, Bank of America betonte letzte Woche schon, das Niveau wird von etwa 3% Ende letzten Jahres auf im Schnitt mindestens 22 bis 24% steigen. Die höchsten Niveaus seit dem Jahr 1910 und damit einhergehend auch die Unsicherheit, was das für die Gewinne der Unternehmen bedeutet. Die Bank of America hatte das letzte Woche schon sehr schön zusammengefasst. Well, das abzuschätzen, wie groß der Schaden ist, sei schwer. Zum einen wisse man nicht, wie Import und Export exponiert viele Unternehmen sind, weil es oft nicht ausgewiesen wird. Der zweite Faktor, wie die Lieferketten getroffen werden, ist sehr schwer abzuschätzen. Wie die Gegenreaktionen ausfallen, ist auch schwer abzuschätzen. Und dementsprechend ist die Spanne bei der Bank of America für die operativen Gewinne in diesem Jahr sehr groß. Und zwar von -5 bis -32%. JP Morgan revidiert soeben übrigens die Ziele für den S&P 500. Im Bear-Case-Szenario ein Niveau von 4.000 in diesem Jahr. Das Basisszenario 5.200 Punkte bis Jahresende, also über dem aktuellen Niveau, und im Best-Case-Szenario 5.800 Punkte. Auch hier ist die Spanne natürlich himmelweit. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Gewinnentwicklung der Unternehmen. Wie gesagt, die Bank of America bringt es sehr schön zum Ausdruck. -5 bis -32% sollten Länder wie China ähnlich aggressiv zuschlagen. Es hat ja China gemacht. Also in anderen Worten, die Spanne ist vom Nord- bis zum Südpol. Wie soll man da zu vernünftigen Schätzungen kommen? Da liegt auch das Kerndilemma. Und heute beziehungsweise am Freitag hat JP Morgan die Rezessionsrisiken auch angehoben. Wir haben jetzt ein 60% Rezessionsrisiko an der Wall Street. Jamie Dimon, der CEO übrigens, betont nun auch in seinem Brief an die Aktionäre, dass die Zölle für mehr Inflation und weniger Wachstum sorgen, eventuell für eine Rezession. Also der Begriff fällt immer öfter. Ja, Goldman Sachs hat die Prognosen für die Wirtschaft nun erneut gesenkt. Man geht übrigens das dritte Mal in einem Monat. Man geht jetzt davon aus, dass das reale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nur noch 0,5% betragen wird. Und sollten die Zölle nicht zurückgerollt werden, umgehend, dann drohe eine Rezession. So, diese Statistik, die ich jetzt zeige, ist auch von Goldman Sachs, aber vor den Revidierungen, die heute stattgefunden haben. Trotzdem finde ich eine ganz gute Statistik. Ich will das mal kurz erklären. Wir sehen hier also drei Szenarien. Wie werden sich die Gewinne der Unternehmen im S&P in diesem Jahr entwickeln? In einem Rezessionsszenario erwartet Goldman Sachs in diesem Jahr Gewinneinbrüche von 11%. Bei einem solchen Szenario und der Annahme, dass der S&P historisch betrachtet eine Bewertungsspanne von 18 bis 22 hat, ergibt sich daraus folgende Spanne für den S&P. Bei einem KGV von 18, 3.950 Punkte. Bei einem KGV von 20, 4.400. Und bei einem KGV von 22, 4.850. Das Rezessionsszenario also zeigt, dass wir immer noch Potenzial nach unten haben in diesem Jahr. Bis letzte Woche war das Basisszenario von Goldman Sachs ein Gewinnwachstum von nur 3% in diesem Jahr. Das ist deutlich weniger als der Schnitt der Wall Street. Wenn man hier die Bewertungsmesslatte anlegt, bei einem KGV von 18 müsste der S&P bei 4.550 notieren, noch ein bisschen Luft nach unten also, bei einem KGV von 20 50-50 und bei einem KGV von 22 5.550 Punkte. Ich finde, das ist zumindest mal eine ganz schöne Messlatte, um zu sehen, wo letztendlich gesehen der S&P landen könnte. Und ansonsten haben wir in der Tat nach wie vor das Problem, dass wir nicht wirklich abschätzen können, wie groß der Schaden ist. Ich will hier mal ein, zwei Beispiele bringen. Nehmen wir mal General Motors, das Brokerhaus Bernstein, reduziert die Cashflow-Erwartungen für General Motors für das Jahr 2026 um über 20%. Die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 2026 werden, ich hoffe, ihr sitzt, um über 50% gesenkt. Ladies and Gentlemen, wie bitteschön sollen diese Zölle zu einem Wirtschaftsboom in den USA führen, wenn das amerikanische Unternehmen GM einen so starken Gewinneinbruch sehen wird oder soll? Wie werden dann dort die Entlassungen ausfallen und wie sieht das insgesamt in der Branche aus? Also man kann, wenn man Wirtschaftsahnung hat, wirklich nur den Kopf schütteln über das stümperhafte Vorgehen der Trump-Administration. Es ist ein Akt der Selbstzerstörung, das ich in 30 Jahren Wall Street noch nie erlebt habe. Morgan Stanley äußert sich zu Goldman Sachs. Hier werden die Gewinnerwartungen ebenfalls reduziert aufgrund der erhöhten Rezessionsrisiken. Bei dem Baumaschinenkonzern Caterpillar äußert sich die UBS. Es bestünde Risiken nach unten aufgrund der Risiken verursacht durch Makro-Gegenwind. Das sei bei den Kursen noch nicht eingepreist. Die UBS senkt die Ziele für Delta Air. Delta wird diese Woche Zahlen melden am Mittwoch, aufgrund des wirtschaftlich schwierigen Umfelds. Und man sieht in der Tat, dass die Reiseaktivitäten hier vor allen Dingen bei Transatlantikreisen deutlich abkühlen. Ja, jetzt möchte ich nochmal einen Blick auf den Wochenverlauf werfen. Wir haben in dieser Woche die Verbraucherpreise für den März, die am Donnerstag gemeldet werden, und die Erzeugerpreise am Freitag. Aber beide werden keine große Rolle spielen, weil es Märzdaten sind und alle fokussieren sich auf die Aussichten für den April und Mai und das Risiko, dass wir hier einen ordentlichen Sprung nach oben sehen. Das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan wird dann am Freitag gemeldet für den April. Das dürfte erheblich nachgelassen haben, ne, in Anbetracht der einbrechenden Aktienmärkte. Wir haben ansonsten am Mittwoch die Ergebnisse von Delta Air. Wir haben die Bankergebnisse JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo am Freitag. Sehr, sehr wichtig, weil die Banken neue Einblicke liefern können, wie sich Verbraucher verhalten. Und am Mittwoch wird auch Walmart einen Analystentag halten. Hier hatten wir die letzten Wochen immer wieder Hinweise, dass man Rabatte fordert von chinesischen Lieferanten, die sich dagegen bisher sträuben. Die Woche wird also hier sehr bewegt ausfallen. Ich möchte ganz kurz nochmal Apple ansprechen, weil die auch am Freitag schon bei Analysten in den Schlagzeilen gelandet sind. Das Brokerhaus Needham befürchtet, dass im Zuge der Zölle, wenn Apple keine Ausnahmeregelungen bekommt, dass der Ertrag im Jahr 2025, im laufenden Fiskaljahr, um 28% einbrechen wird. Um 28%. Und Boeing bei Wells Fargo, hier fürchtet man, dass die Preise, die Kosten pro Flugzeug um 200 bis 300 Basispunkte steigen werden, für den Dreamliner sogar um noch mehr. Ja, es gibt wenig Phasen, in denen ich wirklich sprachlos bin. Ich musste am Wochenende zumindest über einen Witz des Comedian Colbert schmunzeln, der sagte, wir haben jetzt, und das ist tatsächlich so, bei dem Index, der politische Unsicherheit misst, ein höheres Niveau erreicht als zum Zeitpunkt des Gipfels der Pandemie. Colberts Fazit: Die neue Krankheit heißt Donald Trump. Und man kann nur hoffen, dass auch die vorübergeht. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.